Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Die immer noch nicht aufgeklärte Sommermärchenaffäre, eine neue Steuerermittlung und immer wieder Interner, die nach außen dringen. Der Deutsche Fußballbund ist seit Monaten in der Krise. Das liegt auch daran, dass es einen Machtkampf gibt zwischen Fritz Keller auf der einen Seite und seinem Generalsekretär Friedrich Curtius auf der anderen Seite. Curtius wird von alteingesessenen DFB-Funktionären unterstützt, zum Beispiel DFB-Vize Rainer Koch. Der DFB-Präsident Keller, ehemaliger Präsident des SC Freiburg, erhält hingegen Hilfe vom Profilager. Der Konflikt könnte morgen auf einer außerordentlichen DFB-Präsidiumssitzung endgültig eskalieren, auch weil die Vereinigung der 36 Profiklubs, die DFL, Curtius von allen DFL-Gremien ausgesperrt hat, wie Thomas Kistner recherchiert hat.
Das Präsidium der Deutschen Fußballliga hat dem DFB in einem Schreiben mitgeteilt, es habe schon am 18. Dezember beschlossen, dass DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in keinem Gremium des Ligaverbandes mehr sitzen dürfe. Die Begründung? Ein von Curtius beauftragter DFB-Dienstleister soll Informationen und Interpretationen an Medien übermittelt haben, mit dem Ziel, das Ansehen der DFL zu schädigen. Darauf weisen in mehreren Fällen Indizien hin, schreibt die Deutsche Fußballliga weiter. Wegen des fehlenden Vertrauens sei eine Teilnahme von Curtius an Sitzungen mit vertraulichen Inhalten künftig unerwünscht. Damit erhält DFB-Chef Keller vor der außerordentlichen Präsidiumssitzung des DFB deutlichen Flankenschutz. Denn Keller will der Krisenrunde Belege dafür zeigen, dass verbandsintern immer wieder Indiskretionen nach außen gespielt wurden. Und auch er hat seinen Generalsekretär Curtius im Visier, um dessen Ablösung es jetzt gehen soll. Keller will auf der Sitzung auch den Vertrag für einen Kommunikationsdienstleister diskutieren, der mit einigen 100.000 Euro dotiert ist. Über das Wirken des Beraters herrscht wachsende Irritation. Mehr als eine Woche lang jagte Keller dem Vertrag vergeblich hinterher im eigenen Haus. Nun fragt sich der Präsident, ob diese teure Kommunikationsarbeit zu den Verwerfungen im Verband beigetragen hat. Die Details der diskreten Medienarbeit sind jedenfalls über Monate nur einem der zwei verfeindeten Lager bekannt gewesen.
Informationen von Thomas Kistner. Seit mehr als 13 Jahren sponsert der russische Staatskonzern Gazprom den FC Schalke 04. Und genauso lange wird Schalke für diese Verbindung kritisiert. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff hat diese Kritik heute erneuert. Anlass ist der Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Im Deutschlandfunk-Interview mit meinem Kollegen Dirk Müller sagte Lambsdorff, die russische Regierung wolle die EU auseinanderdividieren und Gazprom sei ein Instrument russischer Außenpolitik.
Deswegen habe ich mich vor einigen Jahren mit Clemens Tönnies auch heftig gestritten, weil ich Schalke aufgefordert habe, das Sponsoring durch Gazprom zu beenden. Das fand Herr Tönnies wenig amüsant. Ich will jetzt nichts zur sportlichen Situation von Schalke sagen, aber Gazprom ist dort immer noch an Bord. Ich halte das für falsch.
Herr Tönnies ist von Bord, das heißt nochmal eine Initiative, nicht mehr mit der Aufschrift eines russisch finanzierten Staatskonzerns aufzulaufen in der Bundesliga?
Also ich hielte es für richtig, wenn Schalke diese Entscheidung treffen würde. Ich hielt es übrigens auch für richtig, wenn die UEFA ihre Zusammenarbeit mit Gazprom beenden würde, denn Gazprom sponsert ja auch die Champions League.
So FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Der Vertrag zwischen Schalke und Gazprom läuft übrigens noch bis 2022. Auch Ägypten nutzt den Sport für seine Politik. Das Land, in dem Dutzende politische Gefangene in den letzten Monaten hingerichtet worden sind, will mit der Handball-WM zeigen, wie schön es ist, dort Urlaub zu machen. Das Turnier ist inzwischen gestartet. Unter anderem hat Frankreich heute mit 28-24 gegen Norwegen gewonnen. Morgen startet dann das deutsche Team ins Turnier. Daniel Neuhaus blickt voraus.
Die Vorfreude wächst, zumindest bei Alfred Gislason. Im Auftaktspiel morgen gegen Uruguay ist die deutsche Mannschaft klarer Favorit. Der Bundestrainer steckt schon mitten in der Vorbereitung. Vor dem Duell mit den kampfstarken Südamerikanern ist der erfahrene Gislason sogar ein bisschen angespannt und kann den deutschen WM-Auftakt kaum erwarten.
Vor allem freue ich mich riesig, dass endlich mal losgeht, dass wir spielen. Deswegen sind wir auch hier und das ist, macht uns allen am meisten Spaß. Und ich freue mich auf die Spiele und ganz wichtig für mich und uns, dass wir auch in den ersten beiden Spielen nach vorne entwickeln.
Denn noch weiß Alfred Gislason nicht, wo seine Mannschaft so recht steht. Die sportliche Ungewissheit kann die deutsche Auswahl ab morgen abarbeiten. Die Ungewissheit in Sachen Corona-Schutz bleibt. Nach deutlicher Kritik mehrerer Nationen an den Zuständen im Teamhotel hofft der DHB, dass nachgebessert wird. Moniert wurde unter anderem, dass es bei der Essensausgabe Kontakt mit anderen Mannschaften gibt und Hotelmitarbeiter ohne Maske unterwegs sind.
Und wie unsicher das Ganze unterfangen gegangen ist, zeigt auch, dass heute insgesamt 7 Spieler positiv auf Corona getestet worden sind, darunter 4 vom zweiten Gegner der Deutschen, Kap Verden. Der Handball-Weltverband führt jetzt weitere Tests durch, um das genaue Ausmaß erkennen zu können. Und auch beim Biathlon-Weltcup in Oberhof hat es mehrere positive Corona-Fälle gegeben. Der Sprint der Frauen konnte trotzdem stattfinden, mit der Norwegerin Tiril Eckhoff als Siegerin. Die Deutschen zeigen sich verbessert, berichtet Thomas Kunze.
Auf dem Podest war zwar wieder keine deutsche Biathletin zu finden, aber trotzdem war die Stimmung in der Mannschaft nach dem zweiten Sprint von Oberhof einigermaßen gelöst. Franziska Preuß und ihre Kolleginnen zeigten sich nämlich stark formverbessert und das führte letztlich zu einem sehr ordentlichen 6. Platz für Franziska Preuß. Einziges Manko war der eine Fehler, den Preuß im Stehendanschlag schoss und die damit verbundene Strafrunde, die trennte Franziska Preuß letztlich vom Podium. Zweitbeste Deutsche wurde überraschend Janina Hettich. Die 24-Jährige schoss perfekt, kommt immer besser im Weltcup zurecht und wurde gute 13. Große Probleme am Schießstand hat nach wie vor Denise Herrmann, die nach 3 Strafrunden 15. wurde.
Und morgen folgt dann der Sprint der Männer. Auch Japan hat mit immer mehr Corona-Fällen zu kämpfen. Die Krankenhäuser sind teils überlastet und auch mehrere Sumo-Ringer sind an Covid-19 erkrankt. Trotzdem läuft gerade ein großes Sumo-Turnier in Japan. Denn eine Absage hätte auch für die Olympischen Spiele eine Signalwirkung. Und das wollen die Organisatoren wohl vermeiden. Felix Lill.
Das Sumo-Ringen hat in Japan eine jahrtausendealte Tradition. Noch heute wirkt kaum ein Anblick erhabener als der eines Ringers in Mawashi, dem Gürtel aus Seide, den die massigen Ringer auf ihren nackten Körpern tragen. Dieses Bild der Kraft zeigt sich auch dieser Tage wieder. Seit Montag läuft für 2 Wochen das Tokyo Basho, eines der 6 wichtigen Turniere im Kalender der Sumo-Saison. Und das, obwohl Japan seit Wochen in seiner 3. Infektionswelle der Pandemie steckt und die Regierung dem Land am Donnerstag letzter Woche auch einen erneuten Lockdown verordnet hat. Menschen sollen abends zu Hause bleiben, Betriebe sollen schließen. Aber die starken Typen des Sumo steigen trotzdem seit Montag in den Ring. Und auf den Rängen der 11.000 Plätze fassenden Arena Ryogokukan im nördlichen Zentrum Tokios dürfen sogar 5.000 Besucher dabei sein. Als ob das Coronavirus dem Sumo, der doch nur so vor Kraft, Härte und Unverwundbarkeit strotzt, nichts anhaben könnte. Weit gefehlt. Kurz vor Turnierbeginn erklärte der nationale Sumo-Verband, dass diesmal 65 Ringer den Kämpfen fernbleiben müssen. Allein im Sumo-Stall Arashio wurden Anfang des Monats 12 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Rahmen einer Testkampagne aller Athleten, Trainer und Betreuer kamen noch einmal mehrere Ringer anderer Stelle hinzu. Allen voran fehlt beim aktuellen Turnier der Ringer Hakuho, der seit Jahren den Sport dominiert. Er erkrankte letzte Woche und kam gleich in stationäre Behandlung. Zweifel am Sinn der Veranstaltung werden laut, denn die Sumo-Ringer gelten als besonders gefährdet. Zwar sind die Athleten körperlich fit, allerdings sind ihre Organe schon wegen des hohen Bauchumfangs täglich besonderem Druck ausgesetzt. Letztes Jahr im Mai war Sumo-Ringer Shobushi der erste Profisportler, der mit Covid-19 infiziert war und starb. Als unmittelbare Todesursache wurde multiples Organversagen infolge einer Lungenentzündung angegeben. Kurz darauf veröffentlichte die Ärztepraxis Sambongi aus Nagoya einen Text zu gesundheitlichen Risiken für Sumo-Ringer an der Pandemie, in dem es hieß:
Die einzige Person, die in Japan in ihren 20ern mit dem Coronavirus gestorben ist, war ein Sumo-Ringer. Er hatte Diabetes. Dabei noch beruflich Gewicht zuzunehmen, ist höchst gefährlich.
Schließlich tritt Diabetes bei Sumo-Ringern häufiger auf, besonders nach der Karriere. Nach Shobushis Tod meldete sich auch der russische Ex-Sumo-Ringer Anatoli Mirachanov zu Wort.
Es ist nicht leicht, gesund zu bleiben, wenn du das Leben eines Sumo-Ringers führst.
Die Ernährung bezeichnete er als gesundheitsschädigend. Gesundheitliche Bedenken bezüglich seiner Teilnahme am aktuellen Turnier hatte auch der 22-jährige Sumo-Ringer Koto Kante zu. Nach einer Herz-OP hatte dieser Bedenken gegenüber dem Verband angemeldet. Er befürchte, eine Infektion mit dem Coronavirus könnte für ihn lebensbedrohlich werden. Koto Kante zu berichtet:
Der Verband sagte, du kannst nicht dem Turnier fernbleiben, nur weil du Angst vorm Coronavirus hast.
Man habe schließlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Über Twitter erklärte der Ringer dann:
Ich hatte nur die Wahl, teilzunehmen oder zurückzutreten.
Er hat sich für das Karriereende entschieden.
Ein Bericht von Felix Lill. Und zum Abschluss der Sendung noch ein Ergebnis aus dem Basketball. Berlin verliert in der Europa League gegen Mailand mit 70-84. Und die US-amerikanische Hürden-Olympiasiegerin Brianna McNeil ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln suspendiert worden. Sie soll bei einem Test manipuliert haben. Sollte sich das bestätigen, könnte sie bei den anstehenden Spielen in Tokio ihre Goldmedaille nicht verteidigen. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und gleich folgt Das war der Tag mit Rainer Brandes am Mikrofon.